Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Am Montagabend wollte der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière beim Göttinger Literaturherbst sein neues Buch vorstellen. Regieren heißt es. Die Lesung fand nicht statt, weil an die 100 linke Aktivisten den Zugang zum alten Rathaus blockierten. Der Geschäftsführer des Göttinger Literaturherbstes sagte, in der 28-jährigen Geschichte des Festivals sei so etwas noch nie vorgekommen. Dies war nun ein Angriff von links auf eine Kulturveranstaltung. Gerade in ostdeutschen Bundesländern steigt aber auch der Druck von rechts auf die Kultur. Wir blicken gleich zweimal nach Thüringen, wo am kommenden Sonntag gewählt wird. Außerdem erinnern wir an den Komponisten und Dirigenten Hans Zender, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Zuerst aber Paris. Er kommt nicht, er kommt nicht. So könnte man etwas verkürzt die Vorgeschichte der Ausstellung erzählen. Der Pariser Louvre wollte unbedingt den berühmten Salvator Mundi, der vielleicht von Leonardo da Vinci stammt, in der großen Jubiläumsschau über den berühmten Renaissance-Maler zeigen. Das zurzeit teuerste Gemälde der Welt ist seit 2 Jahren im Besitz eines anonymen Käufers und es ist nicht gekommen. Ein anderes begehrtes Kunstwerk ist nun schließlich in Paris zu sehen, der Vitruvianische Mensch, die berühmte Zeichnung einer ideal proportionierten männlichen Figur. Um diese Zeichnung gab es Streit mit Italien, weil sie zu fragil für den Transport sei. Im Hintergrund rumorte aber auch die Frage, ob der in Italien geborene und vor 500 Jahren in Amboise gestorbene Leonardo ein italienischer oder ein französischer Künstler ist. Ab morgen nun ist die große Leonardo-Retrospektive zu sehen. Der Louvre rechnet mit 7000 Besuchern täglich. Jürgen König war schon drin.
62 Werke Leonardo da Vincis werden im Louvre gezeigt, darunter 11 Gemälde, von jenen 15, die Leonardo insgesamt als gesichert zugeschrieben werden. Schon allein das macht die Jubiläumsausstellung zu einem Großereignis der Kunst, auch wenn der Salvator Mundi nicht gezeigt wird. Bis zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dieser Weltenerlöser, das zuletzt für 450 Millionen Dollar nach Abu Dhabi versteigerte und damit teuerste Gemälde der Welt, könnte in Paris zu sehen sein, obwohl es in der Kunstwelt große Zweifel daran gibt, ob wirklich Leonardo es gemalt hat. Doch auch so ist man im Louvre mehr als stolz auf das Erreichte, zumal auch aller Streit wegen verweigerter italienischer Leihgaben der Vergangenheit angehört, seit in Italien die Sozialdemokraten in der Regierung sind. Kurator Vincent Delieuvin. Ich weiß natürlich, dass die Aufmerksamkeit der Journalisten vor allem den Schwierigkeiten gegolten hat, die es gab, auch den diplomatischen Spannungen. Aber ehrlich gesagt, tatsächlich haben wir das Wesentliche erreicht und sogar ziemlich leicht. Denn auch unsere Kollegen in Italien, in Großbritannien, alle waren sich einig, dass die große Jubiläumsausstellung nur in Paris stattfinden kann, einfach weil sich in Paris das meiste von Leonardo befindet. Allein 5 Gemälde, 14 Zeichenhefte, in ganz Frankreich rund 4000 Manuskriptseiten und Zeichenblätter. Also allein das ergibt schon ein ziemlich vollständiges Bild von ihm. Einige Gemälde seien tatsächlich nicht freigegeben worden, sagt Vincent Delieuvin, aber er verstehe das. Holztafeln seien extrem empfindlich, Farbpigmente könnten abbröckeln. Es wurde uns manches verweigert, ja, aber das ist auch ganz normal. Wir im Louvre geben unsere Gemälde von Leonardo auch nur in großen Ausnahmefällen heraus. Diese Werke sind über 500 Jahre alt, die schickt man nur mit größter Vorsicht auf Reisen und nur aus sehr guten Gründen. Der Rundgang durch die Ausstellung folgt der Chronologie. Gezeigt werden Entwürfe und Skizzen, Studien, etwa zu Händen, Muskeln, Kopfformen, zum Faltenwurf von Gewändern, zum Flug der Vögel. Begriffen und präsentiert werden diese Zeichnungen als Vorstufen der Gemälde. Das ist der Kerngedanke der Ausstellung. Vincent Delieuvin. Man kann oft lesen, Leonardo habe sich als Künstler vor allem der Zeichnung zugewandt und darüber hinaus die meiste Zeit mit wissenschaftlichen Studien für sein intellektuell ausgearbeitetes Weltbild verbracht. Aber die Studien der Vorarbeiten zu seinen Gemälden beweisen das Gegenteil. Leonardo hat die meiste Zeit seines Lebens gemalt und hat immer wieder versucht, seine Überlegungen zur Form, seine Studien der Natur, überhaupt seine wissenschaftlichen Erkenntnisse in seine Gemälde zu übertragen, sie darin zum Ausdruck zu bringen. Für uns ist das der zentrale Punkt der Ausstellung, die Gemälde wieder in den Mittelpunkt seines Lebens und seiner Studien zu rücken, für die der Akt des Malens der wichtigste Moment überhaupt war. Die Arbeiten Leonardos werden immer im Wechsel präsentiert, sodass man in den Gemälden die Erkenntnisse aus den Studien der gezeichneten Skizzen wiederfinden kann. Großformatige Zeichnungen probieren verschiedene Bildkompositionen aus, die wiederum in Gemälden weitergeführt werden. So kann man Da Vincis Schaffensprozess konkret nachvollziehen. Gleichzeitig bleibt das Geheimnisvolle seiner Bilder immer bestehen. Die Felsgrotten-Madonna, das Bildnis Johannes des Täufers, die heilige Anna, die Jungfrau mit dem Kind, La Belle Ferronnière. Es ist dies die umfangreichste Leonardo-Ausstellung, die es je gab, und sie ist großartig.
Jürgen König, hörbar beeindruckt von der Leonardo da Vinci-Ausstellung im Pariser Louvre. Gestern hat hier in Kultur heute Ralf Nestmeier vom PEN Deutschland darüber berichtet, dass BuchautorInnen und Verlage zunehmend mit Klagen überzogen werden, wenn sie über rechte Kreise berichten. Und dass dies zu einer Art Selbstzensur führen könne. Denn man müsse sich überlegen, ob man solchen juristischen Auseinandersetzungen finanziell und kräftemäßig überhaupt gewachsen ist. Hasko Weber ist seit 2013 Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar. Ich habe ihn gefragt, Herr Weber, verspüren auch Sie zunehmenden politischen Druck auf die Kultur?
In den letzten Jahren ist aus meiner Sicht durch die permanente Infragestellung von Wertigkeiten, von Institutionen, zum Teil auch von Personen, ein Klima entstanden, eine Atmosphäre entstanden, die Unsicherheit schafft, ob denn das, was, sage ich mal, vor 10 Jahren zur Selbstverständlichkeit demokratischer Kultur im Umgang miteinander, in der Auffassung von Demokratie gegeben war. Und man ertappt sich selber dabei, jetzt Argumente für scheinbare Selbstverständlichkeiten zu bringen. Zum Beispiel der Begriff der Freiheit der Kunst.
Wie spiegelt sich das, Herr Weber, in Ihrer konkreten Arbeit im Theateralltag wider? Also welche Diskussionen führen Sie da, die Sie früher vielleicht nicht geführt haben?
Also wir sind, das will ich mal voranstellen, bisher als Deutsches Nationaltheater keiner direkten Konfrontation ausgesetzt gewesen, aus keiner politischen Richtung. Aber natürlich merken wir als Zeitgenossen selber, aber auch mit unserem Publikum, dass sich Diskurse verändern. Dass der Begriff des Nationalen oder der Begriff der Tradition, ob das jetzt in Zuschauergesprächen ist oder in Foren auch in der Stadt einen anderen Hall bekommen hat. Dass die Frage der Konstellationen an Theatern, also in Chören und Orchestern und vor allem auch in Ballettkompanien, wir haben leider kein Ballett, aber einen großen Chor, ein großes Orchester, internationale Besetzung seit vielen Jahren selbstverständlich ist und plötzlich Fragen im öffentlichen Raum auftauchen, wie kommt denn das, koreanische Sängerinnen oder Musiker aus Ungarn? Da werden Fragezeichen formuliert und man kommt in die Position, das zu erklären und zu sagen, ja, Kunst ist international. Kunst ist in dem Sinne auch eine Grenzüberschreitung von den Werken, von der Art, wie man die umsetzt, bis hin zu den Adressaten. Und das ist neu. Das ist im Erklärungsbedarf noch vor ganz kurzer Zeit eigentlich gar nicht vorgekommen. Und damit markiert sich eine Änderung im kulturellen Raum unserer Gesellschaft. Und die deutlicheren Fragestellungen, Infragestellungen oder Angriffe, wie sie auf Kultureinrichtungen bundesweit ja stattfinden, die sind für mich dann eigentlich nur ein Oberflächenindiz, das Indiz einer Veränderung im gesamten Kulturraum. Und da sind wir natürlich gefordert. Ich hatte es gerade angeschnitten, die Freiheit der Kunst. Im Grundgesetz ist die Freiheit der Kunst als etwas verankert, was ideologisch unbeeinflusst, religiös unbeeinflusst und von anderen Faktoren frei entstehen darf und an dem alle dieser Gesellschaft teilhaben dürfen. Und diese Freiheit, also im Entstehen, aber auch in der Wahrnehmungsmöglichkeit zu erklären, fällt manchmal schon gar nicht so leicht.
Herr Weber, was bedeutet das denn für Ihre konkrete Arbeit mit Theatern und Orchestern? Also gehen Sie anders an ein Spielzeitmotto namens Blühende Landschaften heran, wie Sie es jetzt am Nationaltheater haben, in Erinnerung an den Fall der Mauer vor 30 Jahren? Oder bedeutet das für Sie, dass Sie mehr auch in die Gesellschaft hinein müssen mit dem Theater. Was ist die Konsequenz aus all diesen Debatten?
Die Konsequenz für mich, ich kann erstmal für mich persönlich sprechen, ist, dass ich mich viel stärker noch als Person in der Öffentlichkeit, in der Stadt jetzt mal vor allem, aber auch im Freistaat oder darüber hinaus mit meiner Position kenntlich mache. Ich möchte, dass im Haus, also im Theater, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wie ich denke, dass klar ist, wofür ich stehe. Und wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete, werde ich auch immer in Verbindung gebracht mit dem gesamten Theater, das manchmal auch zu trennen und zu sagen, ja, wir sind eine große Institution und wir sind in diesem freien künstlerischen Raum unterwegs. Trotzdem habe ich eine politische Haltung. Und die ist in den und den Punkten so und so. Diesen Impuls, den habe ich stark und den versuche ich auch umzusetzen.
Jetzt ist ein Beispiel dafür, vielleicht für Ihre persönliche Haltung, dass heute eine Weimarer Erklärung über die Grundlagen und Aufgaben historischer, politischer und kultureller Bildung veröffentlicht worden ist. Sie haben die mit unterzeichnet. Was ist denn das Anliegen dieser Erklärung?
Also ich habe auch die Erklärung der vielen für den Freistaat Thüringen initiiert und mit unterzeichnet, die sich gegen bestimmte politische Einflüsse positioniert und ein Netzwerk gebildet hat inzwischen. Die Erklärung heute ist ja deutlicher auf den Bildungs-, Ausbildungs- und Wissenschaftsbereich konzentriert, wo man ähnlich sagen muss, dass es im Moment dann schon zur Normalität gehört, dass wissenschaftliche Ergebnisse einfach im politischen Raum angezweifelt, negiert oder ignoriert werden können. Bildung basiert auf Erkenntnis, auch auf wissenschaftlicher Erkenntnis. Und ist nur dann zeitgemäß und relevant, wenn die neuesten Erkenntnisse in Bildungskonzepte einfließen. Und das geht natürlich nicht ohne eine Positionierung. Also, dass Lehrer eine Haltung haben müssen, wenn sie im demokratischen Sinne junge Menschen bilden und auch erziehen, das steht für mich außer Zweifel. Das wird aber in Zweifel gebracht. Wir haben sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die bei uns Aufführungen besuchen. Oder wir mit Aufführungen hingehen, die zum Teil auch einen politischen Impetus haben. Also ein Klassenzimmerstück, was wir viele Jahre in Thüringen gezeigt haben, mit einem jungen Mann, der in die rechtsradikale Szene gerutscht ist und seine Geschichte erzählt, hat natürlich Diskussionen nach sich gezogen. Wir haben Gespräche geführt und haben damit eine Position bezogen. Das war für mich der Grund, aber auch der vorhin genannte, nämlich mich persönlich kenntlich zu machen, wofür ich stehe, dass ich diese Erklärung heute auch mit unterzeichnet habe.
Das sagt Hasko Weber, Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar. Und ein weiteres Beispiel für ein engagiertes kulturelles Angebot ist heute im thüringischen Altenburg vorgestellt worden, die International School of Performing Arts. Der Theatermacher Bernhard Stengele und die Kulturmanagerin Stefanie Erben haben das Konzept erdacht, das auf dem, Zitat, Respekt vor dem Selbstwert aller Menschen und auf der Bewunderung für die kulturelle Vielfalt dieser Welt fußt. Leitsatz, die Freiheit der Kunst ist für uns nicht verhandelbar. Ich habe Bernhard Stengele gefragt, das klingt geradezu nach einer Kampfansage an rechte Strömungen in Thüringen.
Ja, wobei ich würde es eher kreativ sehen. Das heißt, dass wir uns um die rechten Strömungen sozusagen, dass wir die einfach rechts und links liegen lassen von uns und einfach nach vorne denken, dass wir diese Welt, wie sie sich uns darbietet, einfach künstlerisch abbilden und gestalten wollen.
Soziale und politische Aspekte sollen nun bei der Auswahl der Studierenden berücksichtigt werden, die bei Ihnen anfangen. Wie ist das gemeint?
Damit ist gemeint, dass wir Sicherheit bieten müssen in politischer Hinsicht. Das heißt, dass wir mit Künstlern, die in ihren Ländern sich nicht mehr frei politisch äußern oder darstellen können, dass wir denen Schutz bieten und natürlich auch sozialen Schutz. Weil ganz arme Länder, sagen wir wie in Westafrika beispielsweise, haben ja niemals die Möglichkeit, sich fortzubilden überhaupt. Also große Talente, die aber niemals zu einer guten Ausbildung kommen können. Die alle laden wir ein, mit uns gemeinsam diese Schule zu gestalten.
Sie berufen sich auf Peter Brook, Ariane Nuschkin, Simon McBurney, auf die Schriften von Bertolt Brecht, auf viele andere. Was soll bei Ihnen denn insgesamt anders laufen als in herkömmlichen Schauspielschulen?
Wir kommen ja überhaupt jetzt hier in Europa aus einer Kultur White Supremacy. Also wir haben sozusagen Hochkultur und alle anderen kulturellen Erscheinungen, die sind bei uns nicht so hoch angesiedelt. Und das heben wir vollständig auf. Das heißt, die Idee ist, dass wir Studenten aus vielen Teilen dieser Welt versammeln. Zuerst mal in Thüringen, dann aber auch in Länder gehen. Wir haben konkrete Partner in Israel, in der Türkei, in Burkina Faso und werden einen Teil dieser Ausbildung dann in diesen Ländern machen. Das heißt, wir haben sowohl ein gemischtes Ensemble von Studenten und Studentinnen, als auch eben Länder, wo Theater und darstellende Kunst eine vollkommen andere Rolle und Bedeutung spielen. als bei uns. Insofern ist das etwas ganz anderes als die herkömmliche Schauspielausbildung, die einen einfach im Grunde fit macht, um an Theatern oder möglicherweise in Film und Fernsehen zu spielen.
Jetzt ist Ihre Schule noch im Projektstatus. Sie brauchen nach der anstehenden Wahl in Thüringen erstmal irgendeine Art von Finanzierung von Partnern. Welche Chancen rechnen Sie sich in der derzeitigen politischen Lage für eine Schule aus, die dezidiert die Freiheit der Kunst auf ihren Fahnen trägt?
Ehrlich gesagt rechne ich mir gute Chancen aus. Wir wollen das Ganze auf drei Säulen aufbauen. Der lokale Bezug, das heißt, es gibt hier Gegenden in Ostthüringen, da stehen hervorragende Gebäude, die im Grunde bezugsfertig sind für so eine Schule. Es gibt Wohnraum, wo die Studenten und Studentinnen zusammen wohnen können. Das heißt, ein lokaler Kostenträger ist damit eigentlich im Grunde schon gegeben. Dann soll das Land Thüringen im Grunde als Hauptfinanzier und Organisator der Schule eintreten. Und dann versuchen wir natürlich auch europäische und internationale Töpfe hier für uns fruchtbar zu machen, weil wir ja im internationalen Austausch auch sind. Also Europa, Thüringen und dann noch vor Ort.
Der Theatermacher Bernhard Stengele über seine Pläne für eine International School of Performing Arts in Thüringen. Alte und neue Musik, Tradition und Fortschritt, das waren für Hans Zender zwei Seiten derselben Medaille. Gegenwart war ihm immer aufgeladen mit Geschichte und Geschichte war nur zu verstehen, wenn man die Gegenwart kannte. Als Dirigent, Komponist und als brillanter Essayist hat der 1936 in Wiesbaden geborene Hans Zender das deutsche Musikleben über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Mit Werken wie Schuberts Winterreise hat er einige Klassiker der Moderne geschrieben. Jetzt ist Hans Zender im Alter von 82 Jahren gestorben. Raul Mörchen erinnert nun an ihn, indem er Hans Zender selbst zu Wort kommen lässt und seine Musik.
Tradition ist Geschichte und die Folgerungen, die man aus der Geschichte ziehen sollte, wenn man bewusst in der Gegenwart lebt. Das heißt, man muss die Distanz zur Geschichte deutlich machen, aber gleichzeitig auch die Erfahrungen, die die Geschichte in uns hinterlassen hat, artikulieren. So würde ich das sagen. Diese Artikulation ist das, was wir Tradition nennen. Es ist also nichts rein Historisches, sondern schon eine Interaktion von dem historisch Überlieferten und der heutigen Gegenwart.
Für den Dirigenten ist Vergangenheit täglich Brot. Auch Hans Zender hat als Orchesterchef und Generalmusikdirektor, ob in Bonn, Saarbrücken, Kiel oder Hamburg, ob auf der Bühne oder im Operngraben, die alten Meister gepflegt. Beethoven und Schumann, Mozart und Mahler. Doch während manch anderer in dieser Zeit davon zu träumen begann, durchs Studium von Quellen und Aufführungspraxis zurück zu einem scheinbar unverfälschten Ursprung zu kommen und wiederum andere sich gar keine Gedanken gemacht haben, hat Zender die Vergangenheit ganz bewusst Vergangenheit sein lassen. Zender wollte die Distanz, die zwischen dem damals und heute liegt, als Distanz erfahren und Interpretation als Versuch einer Aneignung, die nie zu einem Ziel gelangt. Der Komponist Hans Zender hat aus der Erfahrung des Dirigenten seine Konsequenzen gezogen. Zenders sogenannte komponierte Interpretationen, ob von Schuberts Winterreise, Beethovens Diabelli-Variation oder Schumanns Fantasie, unternehmen den Versuch, allzu gut vertrauten Klassikern durch eine kreative Umschrift wieder ein Stück Unmittelbarkeit zurückzugeben. Klangfiguren werden da weitergedacht, verstärkt, verzerrt, Balancen verschoben, Vordergrund und Hintergrund verkehrt, originaler Notentext mit Kommentaren angereichert. Viel hat Hans Zender gelernt und übernommen von seinem Kollegen Bernd Alois Zimmermann und dessen Idee einer Kugelgestalt der Zeit. Auch in Zenders Werken überkreuzen sich, oft collageartig, Epochen und Stile und harren vergeblich der Synthese. Den versöhnlichen Ausgleich hat Zender kategorisch abgelehnt. Wichtiger als Harmonie war ihm der Dialog. Zender liebte die Dynamik widerstrebender Kräfte.
Also ich bin ja ein großer Heraklit-Verehrer. Und es gibt einen Satz von Heraklit, der mich besonders immer beschäftigt hat und der irgendwo ein Programm für meine ganze Arbeit ist. Der heißt so: Sie verstehen nicht, wie es zwieträchtig mit sich selbst im Sinn übereinstimmt. Gegenstrebige Fügung wie von Bogen und Leier. Des Bogens Name nun ist Leben, sein Werk aber tot.
In seinen Opern fand Zender für diese Dialektik starke Bilder. Den rastlos durch das nächtliche Dublin irrenden Stephen Dedalus aus James Joyces Ulysses kontrastierte er mit dem heiligen Simeonis auf der Säule, den Vorwärtsdrang europäischer Siedler mit dem indianischen Verharren in Mythos und Ritual. Nicht immer konnte der Komponist Hans Zender die klugen Ideen des Theoretikers und belesenen Denkers einlösen. Manches blieb in der ästhetischen Umsetzung seltsam, hölzern und steif. Doch wie in seinen Werken zählt beim Philosophen, Interpreten, Lehrer, Vorbild und Mentor Hans Zender das Detail am Ende weniger als das Ganze in all seiner Pluralität.
Der Dirigent und Komponist Hans Zender ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Raoul Mörchen erinnerte an ihn. Und Karin Fischer hat die Kulturmeldungen vom Tage und muss nun die Arbeit eines weiteren Dirigenten würdigen.
In den 60er und 70er Jahren hat er musikalische Pionierarbeit geleistet. Der britische Dirigent und Komponist Raymond Lepard gilt als Wiederentdecker des frühen Barockrepertoires, speziell der Opern von Francesco Cavalli, aber auch von Instrumentalmusik, was insofern nahe lag, als Lepard auch Cembalo spielte. Eine Aufnahme von Händels Sarabande in D-Moll mit dem English Chamber Orchestra, dem Lepard eng verbunden war. Gestern ist Raymond Lepard im Alter von 92 Jahren in London gestorben. Neben seiner kammermusikalischen Arbeit dirigierte er früh Oper in Covent Garden und Glyndebourne, wo er 1970 Cavallis Musikdrama La Callisto aus einem über 300-jährigen Dornröschenschlaf weckte. Er war Spezialist für Monteverdi oder Händel und arbeitete auch mit großen Sinfonieorchestern zwischen New York, Hamburg, Stockholm oder Philadelphia. Er komponierte auch Filmmusik wie 1963, die zu Lord of the Flies, den Film, den Peter Brook verfilmt hatte. Lepard hatte offenbar keine Berührungsängste. Zum 101. Geburtstag der englischen Königinmutter Queen Mum sang diese abends in Sandringham Schlager aus der Zeit zwischen den Weltkriegen mit Lepard als Begleitung am Klavier. Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk gründet eine Stiftung zur Unterstützung von Schriftstellerinnen und Übersetzerinnen. Partner sind die Stadt Wrocław, das eine Villa zur Verfügung stellt, und das dortige Literaturhaus. Die Stiftung wird sich aus einem Teil von Tokarczuks Preisgeld finanzieren. Sie soll Stipendien an Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus aller Welt vergeben und als Begegnungsstätte dienen, mit einem Writer-in-Residence-Programm und Diskussionsveranstaltungen. Zuerst muss die Villa aber saniert und umgebaut werden. Noch eine Meldung aus der Welt der Literatur. Volker Weidermann verlässt zum Ende des Jahres das Literarische Quartett. 4 Jahre lang war er Gastgeber der ZDF-Sendung, die einst von Marcel Reich-Ranicki ins Leben gerufen und berühmt gemacht wurde. Jetzt will Weidermann sich aufs Schreiben und auf seinen Job als Literaturkritiker beim Spiegel konzentrieren. Die Sendung wird in neuer Konstellation weitergeführt, hieß es in Mainz. Und noch dies, Claudio Magris erhält den Thomas-Mann-Preis 2019 der Hansestadt Lübeck. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Der italienische Romancier und Essayist sei ein großer Erzähler Europas, heißt es zur Begründung, der seiner Heimatstadt Triest ein Denkmal als literarischer Hauptstadt Mitteleuropas gesetzt hat.
Vielen Dank, Karin Fischer. Nach den Nachrichten berichten die Informationen am Abend unter anderem über die Debatte über den internationalen Nordsyrien-Einsatz. Und das war Kultur heute mit Dina Netz am Mikrofon. Einen schönen Abend.